886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit. Und das, glaube ich, relativ interessant für die 600.000 Mitglieder, die es in Österreich gibt. Null davon freiwillig, würde ich mal sagen, weil es ist eine Pflichtmitgliedschaft, wenn man selbstständig ist, und zwar die Wirtschaftskammer. Und da schreibt die Presse, zu groß, zu intransparent, zu teuer, ernüchternder Rechnungshofbericht zur Wirtschaftskammer. Und das ist ein 200 Seiten füllender Prüfbericht über die Bezüge der unter Anführungszeichen ehrenamtlichen Funktionäre und die Milliardenrücklagen. Und den hat auch jetzt die Wirtschaftskammer schon proaktiv an Medien versendet. Das wird nochmal ganz nett erwähnt. Nämlich auch mit der Aussage, wir haben nichts zu verbergen, wie es der Generalsekretär Jochen Danninger auf die Anfrage der Presse formuliert. Das heißt, alles gut? Nein, das ist eigentlich schlecht. Am ernüchternden Fazit der Kontrolleure ändert das nichts, dass man nichts zu verbergen hat. Das ist nämlich schon ziemlich heftig, was da so ausgeht. Und allein schon dieses intransparente Thema, da hat der Rechnungshof gesagt, es ist wirklich fast unmöglich, das zu analysieren und zu durchforsten, weil, um mal das einmal in Zahlen zu gießen, die Wirtschaftskammer besteht im Endeffekt aus 693 Körperschaften öffentlichen Rechts. Das ist eine Bundeskammer, 9 Landeskammern, 93 Fachverbände und 590 Fachgruppen. Und jede dieser Einheiten, also all diese 693, ist ein Selbstverwaltungskörper und verfügt über Finanzautonomie. Heißt, können eigentlich machen, was sie wollen und legen die Spielregeln nach eigenem Gutdünken fest. Und das ist eh schon intransparent genug, und noch dazu sind diese Institutionen dann außerhalb der Wirtschaftskammer in diversen Institutionen vertreten. Rechnungshof schätzt dann, dass die Kammer mit mehr als 1000 solcher organisatorischen Einheiten mit rund 1200 Organen auf Bundes- und Landesebene abgebildet ist. Und damit sagen sie halt, die Prüfer auch, die Wirtschaftskammer in der Form ist so unkontrollierbar. Also die Strukturen mit der hohen Anzahl an Schnittstellen, und dadurch hat das Risiko an Doppelgleisigkeiten, Rollen- und Zielkonflikten, Steuerungsdefiziten, Intransparenz, zieht alles nach sich. Also es ist extrem schwer, das überhaupt auszukennen. Und was kommt dann raus? Ich glaube, die meisten werden sich erinnern können, vielleicht gab einen Mann, der hatte alle Jobs in der Wirtschaftskammer, Harald Mara. Und auch außerhalb von der Wirtschaft. Der hat überhaupt jeden Job in Österreich. Also wenn der arbeitslos geworden ist, dann Arbeitslosigkeit 100%. Nein, aber Harald Mara, der hat November 25 dann irgendwann zurücktreten müssen, weil unter anderem eine Recherche der Presse üppige Lohnerhöhungen innerhalb der Kammer aufgedeckt hat, während die Wirtschaftskammer irgendwie gesagt hat, naja, man sollte halt zur Sparsamkeit aufrufen. Aber die Wirtschaftskammer hat die Gehälter erhöht, und dann am Schluss gab es da einige Erkenntnisse, und Harald Mara ist gegangen, hat den Hut genommen, und dieser Rechnungshofbericht bestätigt jetzt eigentlich diese Recherche von damals, und dass da diese Gehaltsanpassungen halt einfach zu einem massiven Anstieg der Personalkosten gegangen sind. Und zum Beispiel, nur um einen Begriff zu haben, Bezüge des Generalsekretärs und seiner drei Stellvertreter sind um 52% über einem Gehalt eines Generalsekretärs in einem Ministerium. Das ja, ist nicht so schlecht, das ist schon viel. Und es gibt eigentlich in der Kammer festgelegte Gehaltsobergrenzen, die hat man ignoriert.
Ja. Ah doch.
Na warum? Sollte man auch. Ja. Oder auch zum Beispiel, dass Rechnungshof schreibt, Präsident und Vizepräsident legen die Höhe der eigenen Funktionsentschädigung fest. Darin liegt ein struktureller Interessenskonflikt.
Also sie sagen sich selber, wie viel sie
bekommen. Sagen selber, was sie kriegen.
Sie verhandeln mit sich selber.
Ja, es ist absurd. Also das ist wirklich wild, was hier aufgedeckt wird. Das ist jetzt nur mal kurz umrissen. Und auch das Thema Rücklagen, was in der Überschrift war, auch da so ein kleiner überrissener, haben 2024 über 2 Milliarden Euro ausgemacht. Der Bund und Wien allein schon fast die Hälfte davon. Und es gibt kaum Transparenz oder Vergleichbarkeit bei den Rechnungsabschlüssen. Und selbst formal korrekt erstellte Rechnungsabschlüsse sagen, sie geben wenig Aufschluss, weil es einfach schwer ist, das zu durchblicken, was das ist. Auch schwammige Briefe wie bestimmte Vorhaben oder angemessene Rücklagen, wird halt schwer, dann das nachzuvollziehen. Und spannenderweise sind da manche Rücklagen schon teils 20 Jahre ohne Veränderung in den Bilanzen, obwohl gemäß Haushaltsordnung die Rücklagen eigentlich aufgelöst werden müssen, wenn die Notwendigkeit bzw. der Verwendungszweck entfällt. Und dass das 20 Jahre lang notwendig ist, Rückgang für was zu bilden. Ja, also massiv und heftig. Von der Wirtschaftskammer hat man auch jetzt 2 gehört. Ja, nein, das ist jetzt quasi ein Ansporn, noch besser und transparenter und sparsamer zu werden.
Da schauen Sie jetzt genau hin.
Ja, das noch fand ich sehr unterhaltsam. Aber nein, weiß man dafür, wenn man irgendwo selbstständig arbeitet, wofür man es dann beweist. Jedes, wie auch immer das kommt, ich glaube einmal im Jahr. Und jedes Mal ärgert man sich, glaube ich. Vielleicht alle anderen nicht. Also ich persönlich, mein persönlicher Zugang ist immer so, schade. Aber wenigstens wird es gut angelegt in den Rücklagen. Für irgendwas. Keiner weiß wofür, aber ist ja
wurscht. Besondere Umstände.
Es liegt dort irgendwo. Ja, schön zu wissen, dass es nicht weg ist. Gut, wir schauen zu was anderem. Und zwar schauen wir zu Schulen. Wir haben gerade vorher ein KI-Beispiel gehabt. War nicht so gut. Amazon Prime KI-Übersetzung. Deutsches Synchro hat nicht funktioniert.
Nicht funktioniert.
Da müsste die KI noch in die Schule. Aber jetzt ist es anders. Es gibt schon neue Modelle, da geht wer zur KI in die Schule?
Mehr oder weniger, ja. Also das ist jetzt ein Trend in den USA. Wundert einen auch nicht. Für $75.000 im Jahr reiche US-Eltern schicken Kinder auf KI-Schulen. Das traditionelle Schulsystem sei veraltet, bereitet die Kinder nicht auf die Zukunft vor. Und deswegen gibt es jetzt in den USA so alternative Schulmodelle, meistens eben sehr teure Privatschulen, wo massiv auf künstliche Intelligenz gesetzt wird. Jetzt gibt es zum Beispiel die Alpha School, weil da gibt es Stunden mit einer KI-gestützten Lernsoftware, interaktive Workshops, alles mit KI, klassische Lehrer kaum noch vor Ort.
Sehr gut.
Ja, hat sich nicht bewährt, ja. Das System. Das ist eher so, das Personal versteht sich als Guides und Coaches. Und finanziert wird das eben von extrem elitären Klientel aus der Tech- und Finanzbranche. Gibt es diese Schule eben, die $75.000 im Jahr kostet. Die bewerben sich selbst damit, dass sie sind Schulen gebaut für 2040, nicht 1940. Und das routinemäßige und musterbasierte Denken, das wird ja künftig ohnehin von Maschinen übernommen. Deswegen brauchen wir es nicht mehr unterrichten.
Sehr gut.
Und muss man anderes lernen dann.
Ja.
Lernen. Es gibt kaum Beweise dafür, dass das effizienten Lernerfolg bringt. Unter Bildungsexperten und Expertinnen klarerweise erhebliche Skepsis, gibt es überhaupt keine empirischen Belege, plus diese Privatschulen, die operieren abseits staatlicher Meldepflichten, das heißt, es ist schwer auch dort überhaupt Daten zu sammeln, und außerdem ist es natürlich ein extrem elitäres System. Es gibt einfach eine ganz, ganz kleine Bubble, die dann davon, unter Anführungszeichen, man weiß es nicht, profitiert, werden wir schauen. In Österreich haben wir ja gestern schon geredet, kommt auch KI in den Lehrplan hinein. Werden wir schauen, ob es dort ein bisschen kritischer zugeht.
Ich finde super, dass in den USA auf der einen Seite in einem Bundesstaat in Texas gerade eben die Bibel wieder als Pflichtlektüre in den Schulstoff aufgenommen ist. Also sprich, so wie 940, war noch fertig, also sagen wir mal 1140 von mir. Ja. Und auf der anderen Seite sagen sie, sie bauen Schulen für in 1000 Jahren, weil sie schon jetzt nur noch KI und einfach die Kinder müssen nicht mehr denken gerne, und das macht die KI.
So, und dafür zahle ich auch noch Geld.
Das ist das Land der unbegrenzten Gegensätze. Das ist schon spannend. Ja.
Ich finde den Satz überhaupt, das Denken wird künftig ohnehin von, also das, dieses routinemäßige und musterbasierte Denken wird ohnehin von den Maschinen übernommen.
Das finde ich aber in den USA gut, weil beim Denken haben die oft Pech. Also wenn man sich anschaut, was dort so passiert, das ist jetzt nicht unbedingt ihre Stärke, grundsätzlich. Da finde ich gut, dass sie das dem anderen überlassen. Ob die KI jetzt am besten ist, weiß ich nicht.
Ja, aber wenn die KI das von denen lernt, ist es halt wieder deppert, ne?
Ja, auch deppert. So, woanders vielleicht.
Die Frage, wer beeinflusst wen.
Ja, man weiß es. Aber ein wildes Konzept, wenn man sich anschaut, wie fehleranfällig immer noch KI ist in vielen Dingen. Wenn es nur sehr runtergekürzte Inhalte sind, die sie dann halt quasi mit Sprachmodellen wiedergeben, aber der Kontext dann sehr klarer ist, was er sagen kann und darf. Ja, weiß nicht, ob das so viel besser ist, aber gut. Menschliche Interaktion auch übrigens natürlich minimieren, ist auch
ganz wichtig,
super,
ja.
Ansatz.
Keine Lehre mehr.
Psychologisch angeblich sehr, sehr gut für Menschen.
Ja.
Viel mehr mit Computern zu tun haben, weniger mit Menschen und Dingen.
Man braucht keine Interaktion.
Nein, absolut. Tolle Idee.
Überbewertet.
Go USA. Gut, und ganz was anderes, wieder zurück nach Österreich und etwas, was wir einen Aspekt rausgenommen haben, gestern kurz darüber gesprochen, was alles beschlossen wird diese Woche noch im Parlament. Einen Aspekt davon schauen wir uns jetzt genau an.
Nämlich das Recht auf Reparatur. Und man kennt sie, wenn zum Beispiel das Handy-Display kaputt ist oder der Akku nur noch ein paar Stunden hält und dann geht man in den Handyshop und dann heißt es, ja, reparieren lohnt sich eigentlich nicht mehr. Oftmal entscheidet man sich dann doch einfach gleich fürs neue Gerät. Und genau dieser Wegwerflogik möchte man entgegenwirken und deswegen ist gestern eben im Nationalrat die EU-Warenreparaturrichtlinie umgesetzt worden. Ist unter anderem ein Artikel im Standard mit der Schlagzeile: Neues Gesetz zwingt Hersteller zur Reparatur von Handys und Haushaltsgeräten. Heißt eben, der Hersteller ist künftig verpflichtet, bestimmte Produkte zu reparieren, auch wenn die gesetzliche Gewährleistung abgelaufen ist. Das betrifft nicht nur die Smartphones, sondern auch ein paar Haushaltsgeräte, unter anderem Waschmaschinen, Geschirrspüler oder auch Staubsauger. Gibt eh in diesem offiziellen Schreiben eine eigene Liste, was da alles zählt und was nicht. Und wer sich bei einem Mangel eben dann für eine Reparatur statt einem neuen Gerät entscheidet, bekommt dann zusätzlich noch ein Jahr Gewährleistung extra. Diese Regelung gilt ab 31. Juli, also jetzt dann schon Ende des Monats. Aber Achtung, nur für Geräte, die ab dann gekauft werden. Es gibt schon Kritik von einer Konsumforscherin, die sagt, dass die Frist sich dann zwar verlängert, aber nicht die Beweislastumkehr. Bedeutet, nach der gesetzlichen Gewährleistung von einem Jahr muss der Konsument selber nachweisen, dass er nicht für den Mangel verantwortlich ist. Das ist dann in der Praxis oft sehr schwierig. Und laut Gesetz muss immer repariert werden, außer eine Reparatur ist nicht möglich. Und das kann halt der Konsument dann wahrscheinlich auch schwer überprüfen. Also wenn dann der Hersteller oder der Shop sagt, nein, das können wir nicht reparieren, muss ich mich wahrscheinlich in der Regel damit abfinden, außer ich kenne mich wirklich gut aus. Was ist die Preisobergrenze für die Reparatur? Die gibt es noch nicht. Laut Gesetz muss die Reparatur kostenlos oder zu einem angemessenen Preis erfolgen, steht. Und da ist die Kritik, der Preis ist logischerweise oft das Ausschlaggebende dafür, ob es sich lohnt zu reparieren oder nicht. Und da ist dann die Frage, was ist ein angemessener Preis? Allein der Austausch von einem Smartphone-Display kann bis zu 80% des ursprünglichen Gerätepreises kosten. Da ist dann eben genau das Thema, ist die Frage, lohnt es sich dann das zu reparieren oder ein neues Gerät? Aber die Richtung stimmt und die Regelung gibt es am 31. Juli.
Ja, klingt vernünftig, aber es sind natürlich einige quasi Schlupflöcher jetzt schon zu sehen. Klar, weil ich glaube, das erste ist der Preis.
Ja.
Was muss ich tauschen? Ja. Passt. Nice Handy kostet 700 und der Tausch kostet 96.
Ja.
Das ist was du hörst. Und dafür stellen wir den Software-Update-Service aber dann nächstes Jahr eh ein für dein Gerät, weil es schon 2 Jahre alt ist und da empfinden wir, dass es nicht mehr notwendig ist, noch die Software nachzuliefern. Schwierig. Ist eher wahrscheinlich, ich meine, auch weitreichend natürlich, aber die Frage, sich nachzudenken, wäre es vernünftiger, grundsätzlich eine Garantiepflicht mit einer bestimmten Zeit zu geben. Zu sagen, dass du sagst, es muss einfach gesetzlich dein Gerät für 3, 4, 5 Jahre halten und das vorzuschreiben. Und dann fällt automatisch auch darunter eigentlich eine Art Gewährleistung an der Reparatur und auch ein Software-Update oder so. Ja. Ich bin nicht die EU, aber...
Ich bin verrückt.
Naja, ist alles nichts, stellt man sich leicht davon natürlich. Man muss mit den ganzen Konzernen verhandeln und so weiter. Aber grundsätzlich, die Richtung, wie du sagst, ist schon die richtige, aber...
Die Umsetzung.
Da geht noch was. Ja, ich glaube nicht so einfach, das auszuhandeln. Glaube ich mal.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!